Promis und ihre Geschichten auf Antenne Brandenburg.
Diese vier sind Legenden des deutschen Hip-Hop und das seit mittlerweile mehr als 33 Jahren. Die Fantastischen Vier.
Denn sie ist weg, weg. Und ich bin wieder allein, allein.
MFG, mit freundlichen Grüßen. Die Welt liegt uns zu Füßen, denn wir stehen drauf.
Und ein Viertel der Fantastischen Vier ist heute zu Gast bei mir in der Sendung. Smudo, einen schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
In großer Feierlaune. Es gibt ein neues Album, The Lichtenstein Tapes, wobei man sagen muss, ja, neues Album. Die Songs sind ja nicht neu, aber trotzdem ist ja was Neues dabei. Erklär du es am besten.
Das stimmt, ein neues Album ist unzulässig verkürzt, weil eigentlich sind es alte Songs, aber neu aufgenommen. Also es ist so, dass wir jetzt ja nach Corona einiges haben nachholen müssen an Konzerten, die wir gespielt haben. Mhm. Und haben so viel im letzten Jahr gespielt, wie glaube ich noch nie. Das ist das eine. Wir haben auch festgestellt, wie toll wir uns finden mit unseren Kollegen von der Liveband, wir als Team schon so lange zusammen. Für uns, Fantas, ist unsere Musik eigentlich immer live. Wir hören die eigenen Platten eigentlich später jetzt nicht mehr so richtig intensiv an, aber wie wir sie halt live umsetzen, das ist in unserer Köpfe drin. Mhm. Und jetzt haben wir das so sehr oft gespielt, dass es so im Fleisch und Blut ins Kleine und in die Wirbelsäule gegangen ist, dass wir dachten, rein technisch wäre es toll, wenn wir das mal so dokumentieren und aufnehmen. Das nächste, als Hi-Fi und Audio-Freaks der 70er und 80er Jahre, da war es normal, dass sich die Bob Marleys und James Browns dieser Welt mit ihrer Band im Studio einfinden und das eben einspielen auf Tape, was sie im Proberaum vorher geübt haben. Ja. Und wir wollten es eben auch mit allen Schikanen analog und digital knackig aufnehmen, dass wir dachten, es gibt bestimmt einen Gutteil unserer Fans, die genau das ganz interessant finden. Dann war die Herausforderung für uns aber, es auch so zu machen, dass es eben aber auch wie eine Aufnahme klingt und nicht eine Live-Aufnahme, die wir dann im Studio aufnehmen, ja, sondern wie eine Studioaufnahme halt. Da war die große Herausforderung, die Stücke, die jetzt zum Teil über 30 Jahre verteilt sind, eben auch so zu interpretieren, wie wir sie damals interpretiert haben. Da mussten wir uns zum Teil sehr zurücknehmen, weil wir sie im Kopf halt live hatten mit dem entsprechenden Druck und der Grandezza und dem Aplomb. Und jetzt muss es eben mal so ein bisschen zurückgenommener sein.
Genau, aber da sind auch Gitarrensoli dabei, fette Bläsersätze, die man eben von euren Live-Konzerten kennt, ja. Wie seid ihr denn auf Lichtenstein gekommen, eure neue Steueroase oder wie? The Lichtenstein Tapes.
Ja. Na, natürlich hat es uns gefallen, dass Lichtenstein auch jetzt bei meiner Suche nach einem Titel in Bezug zu CDs, Steuer-CDs natürlich einen ganz anderen Ruf hat. Ja. Das ist natürlich ein schöner Gag und wir natürlich selbstverständlich als solvente Hip-Hop-Dinosaurier sicher auch noch zum Thema beitragen können. Das Management kam mit zwei Ideen. Wir könnten zum Abbey Road Studio nach London gehen oder eben nach Lichtenstein in dieses Big Beat Studio. Die sind eben sehr gut und waren für unsere Zwecke, fanden wir, geeigneter als, naja, klar ist Abbey Road super und für Geschichte sicher auch toll, aber mal so rein faktisch, wenn wir dann dort oben feststellen, uns fehlt dieses oder jenes Kabel oder die spezielle Gitarre, dann muss man das durch nicht Schengen und so, bis man das da oben hat. Plus, es ist eine enge, wie besiedelte Stadt. Allein die Hotelkosten würden die Produktionskosten wahrscheinlich deutlich übersteigen. Also Lichtenstein in der Nähe von Vorarlberg, wir sind ja auch ein bisschen im gesetzten Alter, da kann man auf jeden Fall leckerer essen und sich's gut gehen lassen. Plus die Leute kennen uns da, in Vorarlberg sind wir immer wieder in Eck mit der Band, wo wir dann manchmal unsere Kreativwochenenden haben. Ja. Wir kennen uns da ein bisschen aus, dann begegnet man uns eben auch mit entsprechender Augenhöhe, als wenn wir da mit den sehr routinierten englischen Abbey Road Studio-Leuten mal wieder irgendein Kunde sind. Also diese ganzen Gründe haben uns nach Lichtenstein gebracht.
Und für dieses neue Album, Smudo, habt ihr euch wieder mit eurer Hassliebe, eurem frühen Hit Dida versöhnt, ne?
Ja, Dida ist eine Herausforderung in vielerlei Hinsicht. Es hat lange gedauert, bis wir uns wirklich daran gewöhnt hatten, dass wir das wieder live spielen können. Das hängt aber auch wirklich mit der Zeit zusammen. Mhm. Also jetzt ist der Käse reif. Jetzt kann man ihn auch wirklich aus Brot schmieren. Und weil unsere Haltung sich dazu natürlich auch geändert hat. Völlig klar, dass wir als junge Musiker auf Dida reduziert, natürlich von jetzt auf nachher aber populär wurden. Das verbindet sich mit einer Reihe blümeranter Gefühle bei uns. Und deswegen fiel es uns auch schwer, das gut gelaunt zu interpretieren auf der Bühne. Wir haben aber auch ein bisschen Startschwierigkeiten gehabt, es tatsächlich wieder dorthin zu hieven. Ich erinnere mich an eine Corporate Show, wie wir das nennen, wenn also jemand den Wunsch und den Geldbeutel hat, die Fanta 4 für den Geburtstag seiner Frau aufspielen zu lassen, dann kann man das machen. Und wir haben in St. Moritz in Baraka für jemanden gespielt, zum 40-jährigen Geburtstag der Gastgeberin.
Okay, und wann war das, Modo?
Ich müsste jetzt gucken, ob das 2014 oder irgendwas in diese Richtung war.
Okay.
Das. Da hat es geheißen, es wird gewünscht, dass wir Dida spielen. Und wenn nein, Dida spielen wir natürlich nicht. um dann 4-5 Tage vor der Show zu denken, hey, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, in diesen Kreisen Freunde zu haben. dann spiel mir halt doch die da. So aus diesem Gag heraus dachten wir, eigentlich ist das beste Pflaster, das mal auszuprobieren. So vor 200, das ist nämlich eine ganz kleine Kneipe, vor 200 Leuten, die voll Bock auf einen haben, im Schnapsrausch, das spielen wir einfach, das macht bestimmt Laune. Und so ist es gewesen. Die Bühne waren so Holzpaletten neben einer Bar gleich, so dass wir dann, während wir spielten, immer uns an die Bar wenden konnten und einen kleinen kurzen trinken konnten. Ja. Mit dem Resultat, dass wir dann, als die da losgingen, so ordentlich einen Hocken hatten und der Turm, und ich bringe meine erste Strophe und sehe, wie Thomas mich dabei anguckt. Und ich merke, das kommt eh alles aus dem Rückenmark. Und er guckt mich an, wie, also ich dachte, was guckt denn der mich so komisch an? Ist was? Und dann bringt er seine Strophe und ich merke, wie ich ihn da sehe, in dieser Gestalt, wie er so viel älter ist wie damals, das Lied singt, was wir geschrieben haben bei mir im Jugendzimmer noch. Ja. Was alles für uns, am Ende hatten es das nach St. Moritz ins Baraka gebracht. Wie unglaublich, es hat ein ganz anderes Gefühl, es war so ein Symbol plötzlich. Und das ging Thomas wohl auch durch den Kopf, deswegen hat er geguckt wie ein Auto. Ja, und hinterher, es war ein Riesenabend. Am Ende haben wir alle Sirtaki getanzt auf den Paletten, der ganze Laden und Polonaise und was. So ein schöner Geburtstag und so eine schöne Show und so ein toller Job und seitdem Spiel mit Dieter.
Okay.
St. Moritz, Dieter, No Sleep Till St. Moritz.
Und du hast es vorhin schon erwähnt, im letzten Jahr habt ihr so viele Konzerte vor so vielen Fans wie noch nie gespielt, seid vor insgesamt 250.000 Fans aufgetreten auf eurer großen Jubiläumstour, die ihr dann endlich nachholen konntet. Habt ihr denn auch das Live-Spielen nach 2 Jahren Corona-Pause wieder neu schätzen gelernt?
Ja, also das Live-Spielen haben wir schätzen gelernt, aber auch das ganze Sinnstiftende sozusagen dazu, weil wir sind ja schon doch ziemliche Routiniers geworden, haben unsere Shows gespielt. Ja klar, macht das Spaß, aber es hatte auch, also es war ein Gefühlsrauschen im Hintergrund, welches jetzt nicht so angeregt war wie sonst. Jetzt, nachdem wir dann 2 Jahre lang überhaupt nicht spielen konnten und dann wieder auf der Bühne stehen, die Leute treffen, ich in den Arm nehmen, auch Mitarbeiter, mit denen wir da zusammenarbeiten, alte Veranstalter, unser Publikum zu sehen, das in seiner Summe hat uns gezeigt, dass eben das Zusammensein, das ist das, was uns ausmacht. Und dass man wieder Menschen treffen kann und miteinander irgendwie etwas Gemeinsames erleben. In dem Fall etwas, was wir selbst mit geschaffen haben. Und wir haben ja nicht nur die Musik geschaffen, sondern das Erlebnis live produzieren wir ja zusammen in unserem Publikum. Das hat einfach eine neue Bedeutung bekommen und eine neue Wahrnehmung. Und das ist tatsächlich eine sehr umwerfende, umwälzende Erkenntnis, die sich auch jetzt nach diesem Jahr harten Touring nicht irgendwie eingetrübt hat.
Gibt es denn immer noch den Usus, dass er vor dem Konzert einen Unterberg zusammentrinkt? Ist es immer noch so mit über 50?
Ja, okay. Ja, natürlich, gerade mit über 50.
Ja, um sich auch ein bisschen locker zu machen. Ne? Also ich
Magen aufzuräumen, wollte ich sagen.
Aber ich habe in der Doku auch einen Spruch von dir gehört, wo du gesagt hast, ja, manchmal muss ich mich da schon so ein bisschen überwinden oder zwingen. Jetzt ist man schon tatsächlich, du gehst, ist kein Geheimnis, auf die 55 jetzt demnächst zu. Ja,
5 wird meine Nummer.
Ja, das wird deine neue Zahl.
Meine Nummer.
Und dieses Rumgehüppe, da gab es ja dann auch einen kleinen Unfall bei Populär. Na, was heißt klein? Du hattest, was war da passiert? Für 14.000 Leuten sich aufs Maul zu packen, ist schon eine Ansage, hast du gesagt.
Ja, das stimmt. Ich habe die Patellasehne mir gerissen. Das ist die Sehne, wo der Arzt draufklöppelt am Knie und das Bein dann zu zucken hat.
Ja.
Die ist quasi durchgerissen.
Also da hat bei dir dann nichts mehr gezuckt?
Nee, genau, nichts mehr. Aber das war sehr verblüffend, weil ich habe das sozusagen gar nicht gemerkt. Ich setze wie sonst immer zum Abschlusssprung bei einem Song Populär an, aber der Sprung fand gar nicht statt. Es fühlte sich an, als würde ich auf einer Bananenschale ausrutschen, weil die Sehne war schon durch, das Bein konnte nicht mehr gehoben werden. Ich blieb drauf stehen, der Schwung hat mich dann aufs Gesäß befördert. Und da merkte ich schon, die Kniescheibe ist nicht da, wo sie hin soll. Ich dachte, jetzt oder nie, ich rück sie wieder hin, dann rutscht sie wieder zurück. Komisch, aber es tat nichts weh. Da dachte ich mir schon, irgendwas in diese Richtung muss es sein. Ja, und klar, so wirst du dann halt völlig drauf auf Adrenalin ins Krankenhaus gebracht, noch total verschwitzt mit deiner Popstar-Bühnenklamotte.
Ja.
Und dann sitzt dann der Arzt da und sagt, ja, Patellasehne ist durch, verschleißhalber, Herren über 50. So, das war der Spruch, den ich mal angehört habe als allererstes. Ja, und nochmal auf die Doku angesprochen, dass du so mit dem nachdenklich werden, dem älter werden, das ist natürlich etwas, was völlig egal, wie viel Spaß das Live-Spielen gerade macht, etwas ist, was einem in diesem Alter eben auch so durch den Kopf geht.
Ja, klar. Aber wirst du denn jetzt demnächst oder bei euren nächsten Konzerten, die hoffentlich bald kommen, nochmal springen bei Populär oder war es das jetzt?
Nee, den Sprung, den schmink ich mir ab.
Wenn man sich eure Doku Helden des Hip-Hop anschaut oder Interviews von euch hört oder liest, dann kommt oft von euch selbst das Thema Alter auf. Warum ist denn das Alter und das Älterwerden bei euch allen so ein großes und so ein sensibles Thema?
Also natürlich ist es verstärkt dargestellt in der Doku, weil an irgendwas muss man sich ja als Dramaturg festhalten, um etwas zu mitzunehmen. Aber ja klar, das Alter ist sozusagen in unserer Branche immer eine Frage. Für uns als 20-Jährige oder noch vor 20 war 30 einfach ein völlig absurdes Alter. In unserer Wahrnehmung war das eben, da hatte man schon eben das Zweitauto und die Pergola. Und das war nicht unsere Welt. Wir waren jung und frei und wild und das sind wir auch geblieben. Und das geht jedem so, wie er älter wird. Der merkt dann 30 geht, okay, 40 kommt. Man fragt man sich immer mehr. Der 40-jährige Geburtstag ist schon mal ein Meilenstein. Der 50-jährige sowieso. Ja. Und dann, wenn wir natürlich als Band unterwegs sind und Hip-Hop als Jugendkultur verrückterweise immer noch relevant für Jugend, liegt die Frage natürlich auf der Hand. Jeder halbwegs gebildete Feuilletonist fragt sich, wie macht man das in dem Alter und stellt die Frage auf.
Aber was ist denn deine Antwort darauf? Wie kann man denn gut und in Würde mit Hip-Hop altern, auch indem man Hip-Hop macht?
Ja, ich finde, es ist nicht einfach zu beantworten, aber zum einen gehört eine gewisse Authentizität dazu, auch ein sehr belastetes Wort. Ja. Aber natürlich wollen die Leute zu unserer Show kommen. Die jetzt kommen, sind natürlich Leute, die uns noch von damals kennen oder irgendeine Form überliefert bekommen haben. Und dann das feiern, das Gefühl von damals, das Gefühl beim Erleben der Musik. Jetzt sind sie älter, haben Familie, gucken vielleicht mal Voice oder Voice Kids und sagen sie, hey, das ist meine Band von früher, komme ich als Familie hin. Die haben also mit uns gemeinsam diesen Spaß an der Erinnerung. Gleichzeitig stellen sie sich aber auch die Frage und die wollen das auch sehen, dass wir uns die Frage stellen, die sie sich auch stellen. Ja, wie ist denn das mit dem Alter? Ich möchte eben auch noch jugendlich und frisch bleiben und vor allem angesagt, vielleicht noch bei meinen Kids. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch ein Produkt ist, was Showgeschäft macht. Nämlich, dass es diese Fallhöhe zwischen dem bewunderten Künstler auf der Bühne, der so wild und frei ist, und diesen normalen Problemen, die jeder Mensch hat, dass man das sozusagen spiegeln kann. Und deswegen glaube ich, wenn man das macht als Künstler, dann hat man auch in gewisser Hinsicht ein Publikum.
Aber du hast diese Familienfeste ja schon angesprochen, die ja die Konzerte der Fantastischen Vier mittlerweile bedeuten. Ja, wie du sagst, da kommen Fans, die mit euch groß geworden sind, jetzt auch mit ihren Kindern an und so weiter. Heißt das also, ihr seid quasi die Rolling Stones des Hip-Hop?
Ich habe diesen Begriff immer versucht zu vermeiden, weil die Stones sind auch noch mal eine Ecke mehr auf der Uhr. Der Rolling Stones Modus ist ja einer von zwei Alternativen der Fanta-Karriere ab jetzt, die ich mir vorstellen kann. Nämlich jetzt nur mal rein inhaltlich, jetzt nicht vom Alter her. Ich weiß nicht, ob ich da mit 75, wer weiß.
Immerhin, das heißt Fanta 4 Forever Baby ist doch euer neuer Slogan, oder?
Das hat Thomas gesagt. Ja. Ich kann mich den als guter Parlamentarier und Demokrat natürlich anschließen, aber ich sehe es ein bisschen differenzierter.
Okay.
Aber es ist schon so, dass der Rolling Stones Modus ist, der kein neues Album machen und mit dem bestehenden Katalog hier und da mal auf Tour gehen, je nachdem, was einem gefällt oder was irgendwie funktioniert. Das kann mal groß sein, mal klein sein, mal eine Neuaufnahme sein oder eben das Ganze vielleicht noch, dem noch die Krone aufsetzen kann, indem man doch noch ein Album macht und dann die bestehende Live-Show anfüttern kann mit neuem Zeug. Das wäre quasi die andere Variante. Die Variante, dass man aufhört, die sehe ich nicht. Dazu macht es uns einfach zu viel Spaß.
Wir gehen jetzt mal zurück in eure Anfangstage, zu eurem frühen und plötzlichen Erfolg mit Die Da. Das war 1992. Ja, und da seid ihr quasi ja junge, etwas verrückte und aufstrebende Hip-Hopper, seid in London bei MTV erstmal eingeladen und habt am folgenden Tag einen Auftritt bei Dieter Thomas Heck bei Musik liegt in der Luft.
Das sind Dieter!
Wie kam es denn bitte dazu?
Die Denke war ganz klar, warum mit so Grandmaster Heck müssen. 10,5 Millionen Zuschauer war der Spruch, der uns alle überzeugt hat. Und wir stehen da mit einer Single, die zum ersten Mal auch radiotauglich ist, die Fantas. Dann ist die Mission der Plattenfirma und auch unsere Mission war eigentlich, warum haben wir überhaupt einen Radiohit? Wir wollen ja, dass die Leute uns kennenlernen, dass uns mehr Leute kennen. Dann können sie entscheiden, ob sie uns mögen oder nicht oder zu Konzerten wollen. Und haben uns getröstet mit dem Gedanken, naja, unsere coolen Punk-Fans irgendwie in unserer coolen Funk-Disco, die werden bestimmt das gar nicht sehen. Aber stimmt gar nicht. Jeder Depp kam dahergelaufen. Ich habe euch bei Musik in der Luft gesehen. Da muss man sich die Frage stellen. Du guckst den Scheiß an. Wir sind wenigstens hingegangen.
Ja, das stimmt wohl.
Und ich möchte eine Lanze für Dieter Thomas Heck brechen, den wir an dem Abend lieben gelernt haben, der halt sein Ding macht.
Insgesamt über dieses über diesen Spagat, hast du auch was in einem Interview gesagt, was mir aufgefallen ist und was ich besonders fand. Da hast du gesagt, die Fantas, die haben immer versucht, was anderes zu machen als die anderen, was Außergewöhnliches. Aber trotzdem gleichzeitig auch wolltet ihr immer den großen Erfolg. Es sollten euch möglichst viele Menschen gut finden. Wie habt ihr denn im Nachhinein diesen Spagat geschafft?
Ja, diese Mischung aus dem klassischen künstlerischen Narzissmus und aber gleichzeitig auch der klassischen künstlerischen Geschmackssicherheit, diese Balance hinzubekommen, war immer unser Bestreben, aber ich glaube, das ist gewachsen, weil am Anfang sind wir natürlich alle völlig naiv rangegangen, auch an unsere erste Show, die wir selbst organisiert hatten im Jugendhaus Heslach. Wie machen wir das, wenn man sogar Sketche überlegt? Das war eigentlich sehr, sehr kindlich. Aber wir haben immer lieber erstmal gemacht, um dann auf dem Weg dahin eventuell doch anders abzubiegen oder so. Und das hat uns am Ende dann auch zu einer recht verschworenen Gemeinschaft gemacht. Ich glaube, dass unsere Fähigkeit, das irgendwie ganz besonders gut zu surfen, diese beiden konträren Punkte, am Ende womöglich auch ein Grund war, warum wir das so lange hinbekommen haben.
Okay, und für mich ist in diesem Zusammenhang auch immer ein Song, ein Beispiel dafür, nämlich MFG, das ist jetzt für mich ganz persönlich, ja, mit diesem Text habt ihr Unglaubliches geschaffen, ja, also mit Abkürzungen quasi, das erste Mal so richtig so eine Hitsingle zu landen, war damals auf Platz 2, toller Text, jetzt denken sich alle, Mann, die hauen die Texte raus und so weiter und so fort, und du sagst immer wieder, gerade jetzt mit über 50, diese Texterei geht mir so auf den Sack.
Ja, ging mir schon immer und ich ging mir schon immer.
Und wie überwindest du denn den inneren Schreibehund?
Dranbleiben, Druck, 4-mal die Abgabetermin reißen, wie es alle anderen machen, die Diplomarbeit abgeben müssen.
Okay.
Schreibblockade ist ja auch hinreichend erkannt und beschrieben worden und erforscht worden. Das ist eine Form von Eskapismus, und sich nicht eben diesem, dem unangenehmen Gefühl, etwas zu machen, hinzuschreiben und dann dafür kritisiert zu werden, auszusetzen. Und deswegen ist Abgabetermin total wichtig. Dann schaltet man diesen Zensor in sich aus, der immer sagt, nein, das kannst du nicht machen, nein, das kannst du nicht machen. Und da Schreibblockade ist eben davon ein Symptom.
Und Smudo, dein Bandkollege Michi Beck sagt über dich, Smudo ist ein Tausendsasser, der am liebsten 10.000 Dinge auf einmal macht und sich dabei auch gerne mal übernimmt. Hat er recht damit?
Ja, er kultiviert so ein bisschen mein Klischee in der Band, was nicht mehr ganz so aktuell ist. Also man kann aber unterm Strich sagen, um mich wohlzufühlen, strebe ich dann schon immer nach Abwechslung, nach Erleben von neuen Sachen. Und das führt dann dazu, dass ich dann manche Sachen gar nicht konzentriert fertig mache, dass ich mich auch immer, und dass ich selbst nicht in der Lage bin zu sagen, was ich eigentlich wirklich möchte. Ich bewundere Thomas dafür, dass er sagen kann, ich möchte die Band machen, ich möchte Alben machen. Das konnte ich so nie sagen, vielleicht mal einen kurzen Moment lang. Und es gibt aber so ein bisschen Irrglauben in der Band, dass das für meine Schreibblockade verantwortlich ist. Dabei will ich eigentlich nur meine Ruhe haben.
Also, ja. Das war auch der erste Satz, den du in der Therapie gesagt hast. Ne? Sagst du auch in der Doku, ich weiß eigentlich gar nicht so wirklich, was ich will hier, aber eigentlich will ich meine Ruhe haben.
Ich mache so viele Sachen, obwohl ich eigentlich meine Ruhe haben will. Ja. Also ist das ein Mechanismus, und ich könnte nicht wirklich sagen, was ich gerne machen möchte.
Ja.
Also das ist das Schöne an Therapie, dass man eben weiß, warum das so ist, das rausfinden kann, sich damit versöhnen kann. Man kann es nicht unbedingt ändern.
Okay, aber das war die Ausgangslage, wollte ich gerade fragen. Hat sich daran jetzt was geändert oder hast du gelernt, damit umzugehen?
Ich sag mal ja. Mhm. Ja. Um dann auch so ein bisschen so auszubalancieren, ab wann die Dosis der Stimmungsabfälle zu hoch wird mit zunehmendem Alter.
Aber deine Leidenschaften neben der Band sind ja auch da und offensichtlich, die kennen auch schon viele, zum Beispiel die Fliegerei. Wie ist das entstanden, Smudo?
Also wir haben ja als Band früher, das sieht man auch in der Doku, auch schon viele Sachen mit allgemeiner Luftfahrt gemacht, weil wir nicht Linie fliegen konnten. Sprich, wir haben einen Jet chartern müssen, um 3 Termine am Tag machen zu können.
Mhm.
Und da waren diese Piloten, die wir immer kennengelernt hatten, eigentlich das waren so smarte Dudes, die so technisch alles im Griff hatten und diese großen Maschinen, die fliegen. Ich fand, es war für mich wie so ein Puzzle, wie so eine Challenge. Das wollte ich immer schon mal machen. Und dann kam die Karriere, 10 Jahre, 20 Jahre. Naja, und dann kam ich drauf, es vielleicht irgendwie doch mal zu machen. Ruf bei der Flugschule an, gehe da hin und dachte, naja, im Winter, da fliegen die bestimmt nicht. Und dann war aber der Theorieunterricht schon. Und ich war eine halbe Stunde vorher da, sprich, die Räume waren komplett voll. Ganz viele Leute unterhalten sich, haben Spaß, trinken Kaffee. Einer sagt zu mir, möchtest du auch ein Bier? So, ich sage, ja, ich auch gerne ein Bier. Aber trinken kann ich schon, kann ich ja auch fliegen lernen. Also ja, klar. Kriegst du 3-4 Bücher mit und war eingeschriebener Flugschüler. Und im ersten Moment, in dem ich in so einer kleinen Maschine aus Knäckebrot und Alufolie sitze und über die Buckelpiste, über die Wiese hoppel, sich vom Boden erhebt, plötzlich ist alles ganz ruhig. Man hört nur das vom Motor. Und dann sehe ich die aufgehende Sonne hinter der Elbe, und das sah so schön aus. Das war so ein Naturerlebnis in diesem technischen, einfachen Gerät, dessen Schrauben man ja nur auf die Erde schmeißen muss. Und wenn man sie richtig zusammenschraubt, dann kann man etwas machen, was vor 120 Jahren die Götter konnten, nämlich fliegen. Und das konnte ich einfach so machen für 100 Euro die Dreiviertelstunde mit dem Fluglehrer. Ich fand das so ein archaisches Erlebnis. Seitdem bin ich ein entflammter Pilot.
Aber wenn in so einem Linienflieger der Pilot in Ohnmacht fällt, könntest du dann den Vogel auch landen oder?
Das kann ich mit Ja beantworten.
Ach, cool.
Also super. Ich müsste jemanden anfunken, der mir so 2-3 Knöpfe sagt, die ich drücken muss, aber was passieren soll und was ungefähr, habe ich auch schon oft genug im Simulator gemacht mit Freunden in diesen Airbus-Simulator.
Cool. Und wir haben schon über dein großes Hobby, das Fliegen, gesprochen. Wie gut kennst du dich denn eigentlich am Himmel über Berlin und Brandenburg aus? Also bist du zum Beispiel schon mal auf dem BR gelandet?
Nee, beim BER noch nicht. Die wollen dort Kleinfliegerei gar nicht haben.
Das hat
mehrere Gründe. Wir haben anderen Sprit für diese kleinen Maschinen. Und die Sprittankstelle ist bei dem ersten, wir machen doch nicht auf. Die Firma ist pleite gegangen. Anlage wurde abgebaut, wurde nie wieder aufgebaut. Die Preise sind auch, also ich darf es mal so sagen, wirklich echt der Hammer. Ich wollte einfach mal nur, wir hatten Termine gehabt mit Voice und mussten mit Fantas nehmen nach Nürnberg. Ich wollte nur nach Berlin, dann von Berlin nach Nürnberg, wieder zurück nach Berlin und Berlin nach Hamburg, wollen die 900 Euro pro Leg. Also das ist einfach total bescheuert.
Okay.
Nee, die wollen das nicht. Ich bin für ein Tempo Tempelhof oft gewesen, ein wundervoller Flugplatz. Und jetzt, wenn ich bin in Hamburg, ich fliege natürlich nicht nach Berlin, ist ja Quatsch. Wenn dann aber dann nach Schönhagen.
Ah ja, okay.
Schönhagen sind die allgemeine Luftfahrt-Buddies im Raum Berlin.
Es gibt natürlich jetzt in heutigen Zeiten wahrscheinlich auch bei dir dann Kritik. Jetzt fliegt er auch noch durch die Gegend. Also Fliegen ist jetzt nicht gerade so sexy diesen Zeiten. Dann machst du auch noch Motorsport. Aber ich weiß zum Beispiel, du engagierst dich aktiv für grünen Motorsport. Da bin ich drüber gestolpert. Was bedeutet das? Was kann man sich darunter vorstellen?
Ja, das klingt wie alkoholfreies Bier. Das sind zwei Begriffe, die nicht zusammenpassen. Und ja, im Kern ist Motorsport natürlich Energieverschwendung. Das ist aber gleichzeitig auch das, was es vorher immer war, was gerade kaum sichtbar ist, eine Marketingplattform für Technologie. Seit über 20 Jahren haben wir grüne Technologien, Transporttechnologien, die wir dort präsentieren. Alternative Sprit, nachhaltiger Sprit, CO2-neutrale Öle beispielsweise oder auch Bauteile. Wir haben CO2-neutrale Alufelgen beispielsweise. Die Verabschiedung vom fossilen Motor finde ich gut. Ich begrüße den Schritt in die Elektromobilität. Aber man vergisst dabei die 35 Millionen Fahrzeuge in Deutschland alleine, die in den nächsten 20, 30 Jahren immer noch fahren werden und fahren dürfen. Mhm. Und da bin ich zum Beispiel auch enttäuscht. Aber ich glaube, ich weiß, wie grobmotorisch man in der Politik oftmals sein muss, um Ziele zu erreichen. Das ist dann schwierig. So feine Sachen wie alternative Treibstoffe sind eine gute Idee, wenn wir die bestehende Flotte irgendwie einigermaßen CO2-sparend hinbekommen wollen. Das sind dann so Sachen, für die ich mich engagiere. Ist schwieriges Pflaster, aber es ist wichtig, darüber zu reden. Und gerade eben auch als Pilot ist das eben total spannend zu sehen, was es an neuen Technologien gibt und wohin das am Ende nachher führen wird.
Vielleicht nochmal abschließend zum Thema Hobbys. Ich habe gelesen, du bist in einem Golfclub, gehst da aber eigentlich nie hin.
Ja, ich hatte mal eine Golfphase gehabt. Michi und ich sind eine Zeit lang golfen gewesen. Ah, da hatten wir noch Zeit, da hatten wir noch keine Kinder. Und irgendwie habe ich es nicht geschafft, mich abzumelden. Ich erinnere mich, dass ich mit den Kindern mal auf so einem Pferdehof zu Besuch war im Osten von Hamburg. Und dann, wenn die geritten sind, sind meine Freunde nicht mal spazieren gegangen. Und da war so ein kleiner Golfclub, da sitzt man so mit den ganzen gediegenen Herren und Damen, trinkt Kaffee, isst Bienenstich und guckt so auf die grünen Wiesen und dachte, oh, und als wir uns auf den Platz gesetzt hatten, haben sie gefragt, sind sie Clubmitglieder? Und dann wollte ich das gerne sagen, ja, ich bin Clubmitglied, so britischmäßig, ich bin Clubmitglied und möchte bitte ein bisschen mehr Sahne auf meinen Wien stellen. Und das fand ich so schön, dass ich dann da eine 9-Loch-Mitgliedschaft mir bestellt hatte und dann nur noch viermal da war. Aber ich weiß auch nicht, ich finde es grundsätzlich gut, wenn sich viele Leute zusammentun, um etwas Schönes zu machen. Und da tun sich eben viele Leute zusammen und pflegen ein Stück Grün. Und da ist ja immer grundsätzlich nichts gegen zu sagen.
Eine Frage zum Schluss noch, denn diese Geschichte ist wirklich zu schön. Es gibt einen Song von euch, der dich dazu veranlasst, immer mal wieder an Google zu schreiben, denn der Text des Songs steht falsch im Internet.
Ja, zusammen.
Zusammen mit Clouseau die Nummer. Ja, was ist da falsch?
Ich weiß gar nicht, ob es immer noch so ist, aber es wird gesungen, wir sind zusammen groß, wir sind zusammen eins, wie die Zahl eins. Aber es wurde oft im Volksmund verstanden, wir sind zusammen groß, wir sind zusammen alt. Das haben wir auf der Radiopromotion-Tour erst gemerkt, als wir unterwegs waren. Wo uns dann der eine oder andere Radio-Jockey sagte, das ist so tolle, wir werden zusammen alt. Und so, ja, ich werde alt mit euch. Nein. Nein, auf keinen Fall. Wir wollen das Alter ja total gerne vermeiden oder umschiffen. Das haben wir 100% nicht so geschrieben. Vor allem hört man, wenn man sich's anhört, man hört ganz deutlich, wie Klose sagt, eins. Ich weiß nicht, ob es noch bei Google so ist.
Ich habe gestern geguckt, ist so. Ja, musst du weiter schreiben.
Was soll ich denn machen? Es ist ja, ich habe auch bei meiner Tochter in der Schule hat sie mir erzählt, wir haben zusammen da gesungen oder zusammen irgendwie in Musik gehabt oder so. Und dann habe ich gesagt, habt ihr zusammen eins oder alt gesungen? Ja, alt, weil natürlich hat der Lehrer den Text gegoogelt. Ich habe ihr gesagt, du weißt doch, wie scheiße ich das finde. Warum sagst du nicht, dass es eins ist? Da sagt meine Tochter, und da ist eben ganz meine Tochter, ich bin noch nicht die Doofe, die sagt, Papa hat gesagt, wir sollen nur eins singen.
Ja, das ist klug. Okay, lass uns mal kurz nochmal bei zusammenbleiben, denn es ist ja auch eine Zusammenarbeit mit Clouseau, einem Musikerkollegen, den ihr ja schon länger als Freund bezeichnet. In der Doku kommt auch vor, dass er am Anfang euch gar nicht so richtig als, da kommt wieder dieses Wort Credibility, ja, das sind doch keine richtigen Hip-Hopper in seinen Augen gewesen. Wie kam da die Zusammenarbeit trotzdem zustande mit Clouseau?
Diesen Filmausschnitt, in dem Clouseau, bevor er uns kennenlernte, noch ganz jung auf die Frage, du machst ja Rapmusik, ob er was mit den Fans anfangen könnte, sagt er, nee, da krieg ich Ohrenkrebs. Oh, die machen und er hatte auch so, er hat so ein bisschen das abgeklopft, was eben damals auch, ich sag mal so, das Narrativ war. Da fehlt sozusagen die Anerkennung der Kultur im Allgemeinen. Die breaken nicht, die machen keine, die sprühen nicht und so. Mhm. Also das wirkt ganz niedlich auch, dieser Filmausschnitt, so wie das sagt.
Ja, total.
Er hat natürlich auch das Selbstbewusstsein und die Stärke, die man als Künstler braucht und trägt das eben so vor. Mich hat das auch jetzt im Nachhinein, wo ich dann sind aber auch einfach beeindruckt, ne? Dass er, da krieg ich Ohrenkrebs, ich mach mein Ding und so. Und das ist natürlich eine super Haltung als Künstler. Wir haben ihn auf anderen Wege kennengelernt. Bei einem Freund kam der Tipp und er ist gerade frisch nach Köln gezogen irgendwie aus Erfurt und hat sich damit so ein paar Leuten zusammengetan. Und da haben wir ihn dann quasi aufgegabelt. Und wir haben uns eigentlich sehr schnell sehr gut verstanden.
Super, und es ist am Ende ja des Tages auch eine riesen Zusammenfassung für das, was euch jetzt über mehr als 33 Jahre geht mit den Fanta 4 in das 34. Jahr jetzt, ausmacht, eben dieses Zusammenbleiben, Zusammenhalten. Und ich hoffe, ihr bleibt noch lange zusammen, Smudo, ihr vier, und beglückt die Fans.
Das denke ich, wird so sein. Trenn kommt nicht in Frage. Das werden wir nicht machen.
Und so geht, verbleiben wir. Nicht. Fanta 4 Forever, und wir sehen uns, wenn ihr 70 seid.
Super, viel bis dahin. Tschüss.
Antenne Brandenburg.